Podcast, das Spezial.
Hallo und schönen guten Tag am 7. Oktober 2025. Hier ist euer Host und Reporter der Ruhrnachrichten Tobias Weckenbrock und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört bei uns in den Podcast, also den Nachrichten-Podcast aus, für und über Castrop-Rauxel. Am Freitag hatten wir unsere letzte Regelfolge, das heißt, da haben wir über die Themen der Woche gesprochen. Und das ist eigentlich auch der Standard, anders als das hier, was ich euch jetzt auf die Ohren gebe und euch empfehle, einfach mal ein bisschen Zeit zu investieren, um komplett durchzuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, bei einer Reportage, einem Interview, das ich nicht im Studio geführt habe, sondern bei Cornelia Schudleck. Kennt ihr nicht? Okay, stelle ich euch gerne vor, beziehungsweise gleich tut sie das selbst. Sie ist 64 Jahre alt und ja, Betreiberin des Zentrums für Kindesentwicklung. Das liegt mitten in der Altstadt, also gar nicht so weit von unserer Redaktion entfernt. Und durch die 17 Behandlungsräume, die es da gibt, gigantisch, habe ich mich führen lassen. Von der Chefin selbst. Also folgt gerne mit rein und hört, was sie darüber zu sagen hat. Viel Spaß!
Mitten in der Castropper Altstadt befindet sich ein großer Komplex, der früher ein Kaufhaus war. Zuletzt war Hertie drin, das ist aber auch schon viele Jahre, Jahrzehnte. Ach, danach kam
Hettlage und Fischer.
Hettlage und Fischer. Und jetzt sind wir hier im Zentrum für Kindesentwicklung. Das ist jetzt nämlich neu hier eingezogen im zweiten Obergeschoss. Und ich spreche mit Frau Schudleck, die das hier betreibt. Hallo, Frau Schudleck.
Hallo, Herr Weckenbrock.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Sie haben mir jetzt gesagt, wir können mal einen Rundgang machen. Dafür müssen Sie sich aber erst kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Cornelia Schudleck. Ich bin vom Beruf Diplomotologin. Das heißt, ich arbeite im psychomotorischen Bereich mit Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen. Und das mache ich jetzt insgesamt seit 40 Jahren hier in Castrop-Rauxel, selbstständig seit 35 Jahren. Wir sind damals mit 5 Personen in der Wittnerstraße 53 war unser erster, direkt neben dem Rochus-Hospital, unser Anfang, sind wir ganz, ganz klein gestartet und haben das einfach mal versucht, ob man ambulante Förderung von Kindern hier in Castrop-Rauxel etablieren kann. Ja, das war ein bisschen anstrengend, es war nichts war ein Selbstläufer, wir sind, ja, haben von der Hand in den Mund gelebt sozusagen erstmal. Aber wir waren einfach wild davon überzeugt, dass wir das gut hinkriegen wollen und dass das funktionieren könnte. Ja, und dann hat sich das wirklich peu à peu in kleinen Schritten eben immer weiterentwickelt. Und wir sind dann von der Wittnerstraße 53 dann zum Bennertor gezogen, Bennertor 2. Und als das wiederum zu klein wurde, zur Wittnerstraße 30, da waren wir jetzt zum Schluss 15 Jahre. Und auch da ist es dann zu klein geworden und jetzt sind wir im City Center Castrop.
Und können Sie einmal sagen, was Sie da genau machen? Also vielleicht ist das für einige noch nicht so ganz klar. Ja. Sie hatten was motorische Entwicklung?
Genau, wir machen Frühförderung. Wir sind eine ganz klassische Frühförderstelle.
Was macht man da?
Da arbeitet man mit Kleinkindern von der Geburt bis zum Schuleintritt, die Entwicklungsprobleme im Bereich Motorik, im Bereich kognitiver Entwicklung, im Bereich Konzentration und Aufmerksamkeit, im Bereich Verhalten haben. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Es gibt zum Beispiel sehr viele frühgeborene Kinder, die ganz viel Entwicklungsunterstützung brauchen. Es gibt Kinder, die haben halt Erkrankungen Chromosomenanomalien, also solche Dinge. Aber ein großer Teil der Kinder hat Entwicklungsstörungen, wo wir die Ursache nicht wirklich genau kennen. Und eben einer der Gründe, warum wir jetzt auch so viel mehr Zulauf haben, ist, dass es tatsächlich immer mehr Kinder mit Autismus gibt. Das ist eine Wahrnehmungserkrankung oder eine Wahrnehmungsstörung. So, Erkrankung ist nicht das richtige Wort.
Die Gehirne können nicht so filtern, wie es eigentlich vorgesehen ist. Das heißt, alle Reize prasseln voll.
Bei denen kommt alles an. und sie können es nicht sortieren und dann verhalten
sie sich
ungewöhnlich.
Das heißt, wenn ich stricke, dann konzentriere ich mich darauf, wie die Nadeln ineinander gehen, aber ich kriege nicht mit, dass hinter mir der Opa das Wohnzimmer saugt. Das ist bei denen anders.
Genau. Die kriegen alles, fällt sozusagen, ich nenne das immer, es fällt alles in den Kopf rein und dann kann es nicht sortiert werden. Und je mehr kommt, umso weniger können die Kinder und die Menschen sich regulieren und werden in ihrem Verhalten dann ungewöhnlich.
Und da gibt es jetzt mehr von, hatten Sie gesagt.
Deutlich
wie kommt das?
Mehr.
Weil mehr diagnostiziert wird in dem Bereich oder weil es einfach eine Häufung gibt?
Ja, weil mehr diagnostiziert wird. Es wird schneller diagnostiziert. Aber es gibt auch deutlich mehr Kinder. Also bei uns ist es so, wir haben ja die Kinder ganz früh in der Frühförderung. Da kommen erstmal alle Kinder, die irgendwie Entwicklungsprobleme haben. Und wir arbeiten in der Frühförderung ja auch mit einer Kinderärztin, die auch hier ins Haus kommt, zusammen. Und wir sehen eben schon sehr früh, auch im Alter von 2 Jahren, dass das Kind ein so ungewöhnliches Verhalten zeigt, dass wir in Richtung Autismus denken müssen. Und dann bekommen die Eltern auf jeden Fall die Weiterempfehlung, einen Facharzt nochmal explizit auszusuchen. Das ist immer ein Kinder- und Jugendpsychiater oder eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die dürfen solche Diagnostiken machen. Und dann ist es jetzt tatsächlich so, das war vor 5, 6 Jahren noch nicht denkbar, dass auch Kinder im Vorschulalter schon diese feststehende Diagnose haben, die ja dann auch eigentlich nicht mehr gut zu revidieren ist. Also, und da haben sich
früher hat man das eher so mit Schuleintritt gemerkt, weil die Lehrer feststellten.
Man hat es schon früher gemerkt, aber man hat die Diagnose nicht ergeben, weil diese weitreichende Folgen für die Kinder hat.
Inwiefern?
Na? Ja, weil sie die nie wieder loswerden. Das ist ein Stigma, das haben sie.
Man muss den Umgang damit lernen.
Man kann nur den Umgang damit lernen und das sollte man auch machen, damit man eben gut ins Leben kommt. Mhm. Und als wir das so festgestellt haben, wir haben immer schon Kinder mit Autismus in der Förderung gehabt, da haben wir dann gesagt, dass wir uns nochmal als spezielles Autismuszentrum zertifizieren. Das braucht dann viele Weiterbildungen, das braucht auch viele Standards und so weiter, fachliche Standards. Und ja, und da sind wir jetzt eben seit April diesen Jahres auch noch. Und jetzt bauen wir das so sukzessive weiter auf, dass diese Kinder, wir haben, egal in welchem Bereich, Wartelisten ohne Ende. Wir könnten mindestens das Dreifache von dem arbeiten, was wir gerade leisten können.
Wie viele Leute sind Sie denn hier? Also Sie sind die Chefin, machen aber auch selbst Therapie?
Ich mache noch ein bisschen Therapie. Im Moment mache ich sogar ein bisschen mehr als üblich. Ich selber mache gerade so in der Woche 10 Stunden Therapie. Und ich habe 22 Mitarbeiterinnen, die festangestellt sind bei mir. Die sind nicht alle Vollzeit, sind ja in der Regel Frauen mit Kindern und Familie. Und dann sind wir in dem Bereich der interdisziplinären Frühförderung, die eben beinhaltet, dass wir nicht nur den pädagogischen Teil, sondern auch den medizinisch-therapeutischen Teil machen mit Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie und der ärztliche und psychologische Part sind wir insgesamt im Moment 33 Personen, die hier arbeiten.
Dafür brauchten Sie tatsächlich mehr Platz. Und wir hatten ja gesagt, wir gehen mal ein bisschen rum. Wir stehen jetzt, glaube ich, erstmal hier an Ihrem Büroeingang.
Das ist das erste Mal, dass ich ein eigenes Büro habe in 35
Cornelia
Jahren.
Schuleck steht hier vor der Tür.
Ja, genau. Und dann haben wir hier noch diesen wunderbaren Fehler gelassen, der geblieben ist beim Druck.
Ach ja, so eine Windows-Linie von Word, die
genau,
unterstreicht.
Genau, die sagt, ich kenne das Wort nicht und ich habe es beim JPEG-Machen übersehen.
Ist aber cool.
Ist doch cool. Ne? Dann dachte ich auch, komm, das lassen wir. Bei uns ist sowieso alles ein bisschen schräg, das lasse ich jetzt so.
So, da haben Sie einen Teppichboden drin, zwei Sessel. Das heißt, da kann man auch entspannt sprechen, in Anführungsstrichen. Ja. Aber einen kleinen Schreibtisch haben Sie auch an der Seite. Was Sie, glaube ich, so gefühlt in jedem Zimmer haben, ist irgendwas, eine kleine Animationsspielgelegenheit, wo Sie wahrscheinlich auch gucken können, was kann das Kind motorisch, nicht und so.
Ja. Ne? Wobei die ist jetzt tatsächlich gerade, hat noch nicht ihren endgültigen Platz erreicht sozusagen, aber genau, mit die habe ich jetzt am Wochenende zusammengebastelt, die ist neu gekommen.
So ein Motorikbaum oder wie nennt sich das?
Ja, genau, so ein Motorikbaum mit den 4 Jahreszeiten und es ist so ein Kleinkindspielzeug.
So Stäbe, da schiebt
halt
man die Sachen
Dinge,
rüber.
Was, so Motorik schleifen, man kann was wackeln lassen, man kann, den mag ich hier am liebsten, wo ist er? Ja. Der ist cool hier.
Ach, ein Specht, der die Stange runterwackelt. Ja. Genau. Und da können Sie dem Kind sagen, mach doch mal den, und dann
ich sage gar nicht, also das in unserer Arbeit ist es so, wir sprechen viel mit den Kindern, aber wir benennen oft, was die Kinder tun. Wir sagen denen nicht, was sie tun sollen, weil ich möchte sehen, wo ihre Eigeninitiative liegt. Ja. Das ist der Unterschied auch in der Therapie zu anderen Dingen.
Und nochmal zu Ihnen als Person, was sind Sie ausgebildete?
Ich bin Diplomotologin. Das ist ein bisschen auch ein seltener Beruf.
Bewegung, also kommt von Motorik?
Kommt von Bewegung. Und es ist das Zusammenspiel von Leib und Seele, also Bewegung und psychische Gesundheit. Und und es geht ganz viel, also den Kindern kleine Erfolgserlebnisse verschaffen. Ich traue mich, da runter zu springen, ich traue mich, da hoch zu klettern, ich schaffe das, da durchzukommen. Das sind so die Dinge, die mir sehr am Herzen liegen.
Dann gehen wir hier raus. Sie haben auch eine schöne grün gestrichene Wand hier.
Wunderbar. Genau, wir haben hier ein Raumkonzept entwickelt. Das war auch nochmal wichtig, um uns in diesen 17 Therapieräumen zurechtzufinden.
Auf wie viele Quadratmetern sind wir insgesamt?
1200. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass wir den Therapieräumen entweder Tiere oder Pflanzen etwas zuordnen, was mit dem Raum zu tun haben.
Die Erdmännchen sind der Konferenzraum.
Die Erdmännchen sind der Konferenzraum. Und am besten finde ich den hier.
Ne? Okay, da sind drei Erdmännchen in der Reihe, die gucken schön stramm geradeaus und der andere schaut sich so nach hinten um.
Mal gar keinen Bock gerade.
Und das ist das, was man dann vielleicht bei gerade eher verhaltensauffälligen Kindern vielleicht auch vorfindet.
Ja, oder meinen Sie, das trifft ja auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch manchmal zu. Genau, und dann haben wir zum Beispiel hier, das ist ein Elterngesprächsraum und ein Raum für systemische Familientherapie. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die im Bereich systemische Familientherapie ausgebildet sind. Also die Familienarbeit ist eine ganz wesentliche Arbeit, die auch zu dieser Frühförderung und zu dieser Förderarbeit dazukommt. Weil es hat halt Wechselwirkungen, wie die Familie mit dem Kind und wie das Kind mit der Familie. Und da ist es oft auch sinnvoll,
mit den Eltern
zu arbeiten. Mhm. Und das ist jetzt so ein Raum, der ist tatsächlich nicht darauf aus, mit Kindern hier was zu machen. Manchmal sind hier auch Kinder, ganze Familiensysteme drin, aber das ist tatsächlich eher ein Gesprächsraum. Mhm. Und wir haben eben dann, wir wollten jetzt diesem Gesprächsraum nicht irgendwie ein Tier zuordnen, sondern haben dann so die Buche, hier ist die Buche abgebildet, ne, Baum, der so sozusagen kraftvoll und wachsen kann und solche Dinge eben gewählt. Und dann haben wir von der Farbgestaltung haben wir uns immer so ein bisschen orientiert an den Bildern, die wir für die einzelnen Räume gewählt haben.
Ein bisschen maritim sind Sie auch? Sie haben viele
Segelboote. Ja, das hat jetzt was mit unserem privaten...
Sie segeln gerne?
Wir sind gerne in Dänemark, gerne in Dänemark und der andere Architekt, der hier auch, Herr Lind, der hier auch mit zugange ist und für dieses Haus hier an sich zuständig ist, der kennt das Torup Strand in Dänemark. Das sind so alte Kutter, die historisch sind und die noch richtig. Die werden tatsächlich jeden Tag zum Entladen auf den Strand gezogen und wieder ins Meer geschoben, wenn sie wieder zum Fischen los sind. Naja, und wir fanden es eigentlich eher hier sinnvoll. Das ist so ein bisschen so die Familiensituation. Da sind so drei zusammen, da ist so einer alleine und das war jetzt so ein bisschen der Hintergrund.
Sehr gut.
Dann soll es natürlich auch noch ein bisschen dekorativen.
So, früher war hier ein Kaufhaus, das hat zur Folge für Architekten, dass man sich überlegen muss, wie mache ich da jetzt eigentlich so kleinere Einheiten draus? Ja,
genau.
Wie haben Sie das mit dem Architekten zusammen konzipiert?
Ja, wir haben dann eben erstmal grundsätzlich gesagt, 86 Quadratmeter, ein Klassenraum ist egal, für wen immer zu groß.
Genau, und das müssen wir noch einschieben. Also nach der Kaufhauszeit war hier das Berufskolleg mal für ein paar Übergangsjahre. Ja. Mit Schulklassen tatsächlich zu Gast. Also aus Klassenräumen kleinere Einheiten machen.
Genau. Und dann haben wir uns an Fenstern orientiert. Wo sind überall Fenster? Das war jetzt relativ einfach, weil das alles ganz symmetrisch angelegt ist. Und es war klar, wir brauchen immer diese Vorräume, weil selbst 86 Quadratmeter nur zu halbieren in der Länge wäre auch noch zu groß gewesen für die kleinen Kinder, die wir hier so haben. Ja, und dann sind wir so peu à peu dazugekommen, haben erstmal aufgelistet, welche Art von Räumen brauchen wir, was soll da drin gemacht werden. Und dann sind wir eben auf diese Unterteilungen gekommen und auf diese Oberlichter eben, die dann auch nochmal immer die Möglichkeit, dass man wenigstens den Anschluss an die Außenwelt nicht ganz verliert. Genau,
also Ihr Büro geht jetzt zur Münsterstraße raus, da würde man theoretisch auf die Fußgängerzone gucken.
Ja. Und nee, das Büro geht zum, das ist ja auch kurios, im Ort, da ist ja eigentlich die Straße im Ort.
Ach, da über dem DM befinden wir uns
jetzt praktisch. Genau, wir befinden uns jetzt gerade über der Meierschen.
So, genau. Und dann haben Sie aber da von Ihrem Büro nochmal ein Fenster, das hier in den zweiten Raum geht und von da sogar nochmal ein Fenster in die große Diele, in den Flur, wo der Empfang ist und so, um einfach ein bisschen Licht nach hinten reinzubekommen.
Ja, genau. Und dann braucht man auch einen sehr guten Elektriker, der viel Sachverstand hat, wie viel Raumbeleuchtung man so braucht. Also ne, man muss sich dann an die Arbeitsstättenverordnung halten, dass genügend Licht da ist und so. Und das war einfach Aufgabe natürlich des Elektrikers, alles zu rechnen. Also es gibt einen ganzen Ordner, fand ich sehr beeindruckend. Nur mit jedes Blatt war die Lichtberechnung für einen Raum. Schon sehr cool. Naja, und dann sind wir eben hier mit, starten wir mit dieser, ne, später vollumfänglich, aber jetzt Barrierefreiheit, indem man hier jetzt automatisch die Tür sich öffnet, damit die Eltern mit Kinderwagen, mit einem Rollstuhl und was alles so an Handicaps da sein kann. Genau, und jetzt sieht man hier, jetzt gucken wir einmal nach links, da sieht man eben unseren Empfang. Die Frau Hüller und die Frau Matiak, die morgen erst wieder da ist, die haben sich eben auch sehr gewünscht, was wir vorher nicht hatten, so einen offenen Empfang zu haben. Und hier sind wir schon so ein bisschen angefangen, das so ein bisschen, also ich wollte gerne in diese Naturrichtung weitergehen, wie wir das mit der Beschilderung auch machen, und sind dann tatsächlich zu diesem Altholz gekommen. Und das sind jetzt tatsächlich Baubretter vom Gerüstbau, die zu Möbelstücken umgearbeitet wurden. Genau. Und dann war es mir wichtig, hier zu gucken, wenn, ne, dann stehen Mütter oder Eltern, machen hier was und die Kinder stehen dann da unten, gucken vor die Holzwand. Das fand ich irgendwie auch doof. Und deshalb mache ich da, das ist ein wichtiges Element in der Entwicklungspsychologie, dass man den Kindern unterschiedliche Dinge anbietet, die sie neugierig machen. Also ich möchte gerne, dass die Kinder hier neugierig sind.
Wir sehen in der Theke quasi so eine Art Schaukasten und da drin ist Licht und da drin sind drei Vögel, ich weiß nicht.
Ausgestopfte, ich kann Ihnen leider die Namen auch gerade nicht
ausgestopfte.
Sagen.
Ausgestopfte, eine sieht fast, ja, die Kehle ist rot, sind aber heimische, sage ich mal, Singvögel, würde ich jetzt mal sagen. Ein paar Äste, Zweige und die kann man sich dann quasi angucken, während die Eltern hier stehen und besprechen, warum der Termin ausfällt nächste Woche oder so.
Ja, genau so. Ja, und ich mache das tatsächlich sehr konsequent, dass ich das alle 14 Tage wechsle, das, was da drin ist. Ja, weil dann ist so, die Kinder kommen und gucken und sehen, ist ja wieder das da drin, das ist schön. Fühle ich mich wohl, weil das kenne ich schon.
Okay.
Und gleichzeitig braucht das Gehirn aber, um sich weiterzuentwickeln, auch etwas Neues. Mhm. Weil das, was immer gleich ist, ist dann irgendwann langweilig und dann gucke ich auch dran vorbei, dann nehme ich es nicht mehr wahr. Ne? Und ich möchte gerne, dass die Kinder, also ein Entwicklungsmotor ist Neugierde von Menschen, von Kindern. Sonst, wenn wir nicht neugierig wären, würden wir uns nicht weiterentwickeln. Mhm. Ne? Und so. Und
dann bin ich Journalist. Da kann ich mich lebenslang weiterentwickeln.
Ja, das tun. Ich meine, das Wissen, das sie sich aneignen können. Wer hat denn so viel Gelegenheit, in so vielen verschiedenen Branchen mal Fragen zu stellen?
Das ist der Vorteil meines Jobs.
Das ist ein wirklicher Vorteil. Und wir können viele Journalisten denn in der Zukunft noch gebrauchen. Ne? Und das ist das, was ich erreichen möchte, dass die Kinder, und das möchte ich durch dieses ganze Konzept dieses Hauses eigentlich ziehen, ne, dass die Kinder auch dann aber auch nicht nur einfach, ich habe es gesehen und dann gehe ich zum Nächsten, sondern und die Kinder machen es auch. Und ich knie mich davor und ich gucke es mir an, gucke es mir genau an. Mhm. Und das ist das, ne, was wir ja leider in der digitalen Welt sind, wir mit dem,
weiter scrollen.
Und ich möchte, dass die verharren und sich das im Moment anschauen. Und dann, dann kann ich auch manchmal noch den Eltern einen Tipp geben, warten Sie einen Moment, noch einen Moment warten, stehen bleiben. Gar nicht weitergehen, abwarten. Ne? So, das sind so Dinge, die muss ich nicht in der Therapie tun, die können auch
im Alltag passieren.
Einfach so passieren.
Ne? Wir gehen jetzt hier so einen langen Flur und hier rechts ist die nächste Tür, da sind wir wieder in so einem Zwischenraum praktisch. Und da sind weitere Therapieräume. Ne? Da sehe ich auch so ein spezielles, so eine spezielle Liege. Können wir da mal reingucken?
Ja, da können wir jetzt mal rein. Genau, also wir haben hier den Marienkäfer und den Kamillenraum. Das sieht man hier. Hier ist der Vorraum. Das ist auch nochmal ein Wartebereich konkret. Und jetzt gehen wir mal, die interessiert sich jetzt die Therapieliege. Genau, das hier ist unter anderem ein Diagnostikraum, wo auch unsere Kinderärztin, die wir aus der Kinderklinik Bochum kommt, dreimal drei Morgen in der Woche zu uns und macht Entwicklungsdiagnostik mit den Kindern. So, dann braucht die einmal, die braucht diese Liege eben, um körperliche Untersuchung zu machen. Und gleichzeitig...
Hier draußen laufen Bauarbeiter auf dem Gerüst.
Da müssen wir jetzt noch ein bisschen...
Genau, die machen die Fassade auch neu.
Ja,
ne?
Ja, also soll schon richtig was gemacht werden hier im Haus. Das finde ich auch sehr verheißungsvoll.
Genau. Eine Sprossenwand haben wir noch, das heißt, also hier wird ein bisschen was auch sportlich gemacht.
Genau. Ja, hier sind auch viel kleinere Kinder und die Physiotherapeutin, die Frau Neuhaus, mit der wir kooperieren, die kommt auch mehrmals in der Woche hierher und behandelt hier physiotherapeutisch zum großen Teil auch jüngere Kinder, auch die jetzt wirklich eine körperliche Beeinträchtigung haben. Und die braucht diese große Bobat-Liege, so nennt man dann. Das ist so eine speziellere Liege, die viel Platz bietet, um dann die Kinder physiotherapeutisch zu behandeln. Und gleichzeitig dann auch Kinder, die jetzt zum Beispiel sich aufrichten sollen und so weiter, was haben, damit sie sich da hochbewegen können. Und unsere Kinderärztin nutzt auch diese Dinge gerne, hier auch diese Treppe, die hier noch so ist, diese Holztreppe, um einfach das Kind frei im Tun in seiner Bewegung beobachten zu können. Das ist ja ein Manko, dass viele Kinderärzte haben einfach wenig Zeit und Gelegenheit, das sorgfältig oder das genügend lange zu tun. Und das gibt hier einfach eine ganz gute Möglichkeit. So, dann haben wir hier jetzt einen Therapieraum, deshalb der Marienkäfer für die kleinen Kinder. Und jetzt sehen wir, hier ist der Marienkäfer rot und hier ist auch die Wand rot. Ah. Der ist jetzt tatsächlich mehr für jüngere Kinder einfach ausgerichtet. Das sieht jetzt schon ein bisschen so aus wie im Kindergarten zum Teil auch.
Das stimmt. Ne?
Mit verschiedenen Spielmaterialien und ja.
Genau. Wir sind jetzt übrigens hier vormittags, mittags drin. Es ist relativ wenig los. Das ist wahrscheinlich nachmittags anders, oder?
Nachmittags ist hier der Bär los. Mhm.
Das heißt, für uns perfekt, weil wir können in alle Räume rein.
Gucken wir mal auf alles. Aber genau, also hier geht es jetzt gerade. Genau. Es ist auch so, dass viele der Kolleginnen morgens bis mittags auch mobil in Kindergärten unterwegs sind oder bei den Eltern zu Hause.
Ah, ja.
Das ist also, von daher ist der Nachmittag ist dann halt richtig voll. Ja, hier ist jetzt unser Wartebereich.
Genau, hier sieht es richtig schön waldig aus. Hier ist Pilz.
Ja, genau. Und so, das ist, das war mir jetzt ein Anliegen. Das habe ich halt irgendwo mal entdeckt, dass man auch solche schönen Lichtdecken machen kann, weil ich
eben nicht... Man sieht ein Blätterdach, man sieht den blauen Himmel, Sonnenschein, sitzt aber hier nicht in der Sonne. Es ist halt einfach ein Wald, einfach eine Waldoptik mit Blick in den Himmel. Ne?
Ja, das ist tatsächlich der Goldschmieding-Park im April diesen Jahres. Da bin ich mit meinem Mann spazieren gegangen.
Das Foto haben Sie gemacht?
Das haben wir gemacht.
Ah ja.
Und er gemacht, ja.
Genau. Cool.
Und das haben wir dann hier reingebracht.
So, das leuchtet also hell. Das ist also so ein diffuses Licht, das hier den Raum richtig schön hell macht. Ne?
Ja, genau. Und die Fototapete da hinten, das ist also auch nochmal so eine besondere, aber es spielt jetzt keine Rolle. Die sollte einfach hier nochmal so ein bisschen diese Waldatmosphäre, muss aber mit dem ja irgendwie kompatibel sein. Genau, und das war mir jetzt ganz wichtig und diese Rückmeldung kriege ich auch von den Eltern, aber auch von den Kindern, dass sie diese Ruhe und dieses hier Sitzen auch genießen.
Ein bisschen meditativ?
Meditativ. Naja. Es gibt schon Eltern, die sagen, ach, ich kann jetzt hier noch Stunden sitzen bleiben und in den Himmel gucken. So, und das ist wichtig, weil viele Eltern sind ja sehr gestresst. Ne? So, jetzt genau, hier kommt noch ein bisschen, später noch mal ein bisschen noch ein Kinderspielhaus rein. Das ist leider noch nicht fertig geworden. Genau, dass die Kinder auch ein bisschen was zu spielen haben. Da sind wir noch dran. Ja, und das war jetzt so eines der Highlights, die ich so gerne hätte. Mhm. Und dann haben wir hier jetzt noch, das hat auch mein Mann, der fotografiert halt gerne, der ist auch ein, ja genau,
Das sind Finken, glaube ich. Ja. Zumindest haben sie so
verschiedene Finken.
Massive Schnäbel. Ne?
Ja, ja, genau. Dass so die Kinder halt viel zu gucken haben.
Ganz große Bilder, das ist bestimmt 2,50 Meter breit oder 2 Meter.
Ja, 2 Meter.
Mhm. Und das kommt noch mal dreimal sogar, also so ein ähnliches Motiv in ähnlicher, also zumindest in ähnlicher Anmutung, ne?
Ja, genau.
Oh, hier jetzt ein Känguru, da geht es dann richtig sportlich weiter.
Ja, genau. Und das ist jetzt, könnte ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Das war eigentlich der Motor des Ganzen. Moment. Im Suchen. Genau, ich habe diesen Vorschlag mit diesen, wir könnten die Raumbezeichnung Tiere und Pflanzen wählen, im letzten Herbst meinen Mitarbeiterin vorgestellt. Und die Mitarbeiterin, das ist mir sehr wichtig, haben sehr intensiv an der Raumausstattung und der Raumgestaltung mitgeplant. Also das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, das hätte ich überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Und es ist mir auch wichtig, weil die tun die Arbeit da drin. Hm. Na, das mache ja nicht ich.
Also Sie suchen jetzt irgendeinen
Chat? Ich suche was. Genau, weil ich das so süß fand, weil das hat mich so bestätigt. Und weil ich hatte es meinen Mitarbeiterin vorgestellt und die hat das abends, die waren so ein bisschen skeptisch. Und dann hat die Frau Nowakowski das ihrer Tochter am Abend zu Hause erzählt. Und dann kam das, diese
Nee, stopp.
Das war die Antwort. Da.
Hallo Conny, ich habe schon eine Idee für die Turnhalle. Das Tier könnte das Känguru werden, weil es ja richtig gut springen kann und weit springen kann. Tschüss.
Also.
Ja, so, und dann war gebongt, dass wir das tatsächlich machen, dass wir das umsetzen. Und deshalb ist natürlich die... Hallo? Sie dürfen einmal hier um die Ecke gucken. Ist schon sehenswert. Machen Sie mal.
Hi.
Damit Sie eine Vorstellung haben.
Wow, das ist eine richtig große Turnhalle. Boah, da kann man ja richtig was machen.
Ja. Genau.
Also, da liegen Matten, da sind richtig Turn- und Klettergeräte aufgebaut. Da hängen Strickleitern von der Decke. Da kann man ganz viel mit den Kindern arbeiten, oder was?
Ja, genau. Man kann Bewegung mit den Kindern machen. Bewegung ist aus meiner Sicht der wesentlichste Motor für Entwicklung. Das Vorankommen, seine eigenen Wege gehen, da kann man alles übersetzen. Und sehr viele Kinder haben motorische Einschränkungen, also nicht nur Kinder mit Behinderung, sondern einfach aus Bewegungsmangel. Das ist eines der großen, großen Probleme, die wir haben. Und so, meine Leidenschaft ist halt Bewegung. Ich bin sehr sportlich sozialisiert. Ich habe auch Sport studiert und bin auch Sportlehrerin theoretisch. Aber eigentlich wollte ich immer, mich hat immer nur interessiert, warum haben die anderen nicht so viel Spaß am Sport wie ich? So, und das wollte ich gerne verstehen. Und deshalb habe ich Psychomotorik studiert. Und das ist immer noch, also ich bin ja jetzt 64 mittlerweile, ist immer noch mein Ding. Ne?
Aber wenn man in der Halle ist, dann wird man ja automatisch animiert, alles anzufassen
und umzutun. Genau, ich kann es so. Und es gibt Kinder, die sind damit überfordert, dann reduziere ich das alles. Und dann freue ich mich einfach, wenn ein Kind es sich ausprobieren möchte, dass es zwei Sprossen irgendwo hochklettert oder da mal drauf geht oder da mal reinkriecht und so weiter. Das sind die ganz kleinen Erfolge, die wir brauchen. Also bei uns werden selten große Sprünge wie das Känguru, sondern die Kinder müssen ganz viele kleine Schritte tun, damit sie sich in ihrer Entwicklung anpassen. Und das macht mir einfach immer noch total viel
Spaß. Wie lange begleiten Sie die im Schnitt? Kann man das grob sagen?
Ja, also es sind schon Kinder in der Regel 3 Jahre bei uns. So auch jede Woche dann.
Und sind alle so im Vorschul- oder Grundschulalter?
Also das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich für unsere Einrichtung. Deshalb heißen wir auch mittlerweile Zentrum für Kindesentwicklung und nicht nur Frühförderstelle, weil wir tatsächlich ein Spektrum haben von 0 bis 21 Jahren. Also wir arbeiten auch mit Kindern, die eben Schulkinder sind. Gibt es nicht sehr häufig. Na, auch körperbehinderte Kinder, auch geistig behinderte Kinder, aber auch mit anderen Entwicklungsproblemen. Wir arbeiten auch mit Kindern aus der Jugendhilfe, also mit dem Jugendamt arbeiten wir sehr viel zusammen. Geht es dann oft um so psychosoziale Auffälligkeiten. Und so, und das hat uns, das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, das wir hier auch haben, dass wir so in so einer großen Range eben arbeiten. Und deshalb, also nachmittags, gegen späteren Nachmittag, kommen dann auch diese älteren Kinder hierher. Und wir mussten dieses ganze, diesen Ort auch so bauen, dass sich nicht nur die Kleinen hier irgendwie wohlfühlen, sondern die coolen 14-Jährigen, die eigentlich alles sowieso erstmal blöd finden, die müssen auch sich hier noch irgendwie angenommen fühlen. Mhm. Ne? Und genau, muss man diesen Spagat irgendwie so hinkriegen. Und ja, so. Also von daher sind wir, kann man wirklich so sagen, also ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass wir, können wir hier nochmal reingucken, ist, das ist jetzt das Eichhörnchen, da geht's alles, haben die Kinder sich überlegt, ist alles nicht so groß, aber eben auch, so arbeitet man heute, das ist ein Schienensystem, da kann man...
Unter der Decke hängen unter, Haken an, ja, so Holzbalken, ne? So
genau.
Trägerbalken.
Ja, genau, und da kann man diese ganzen Karabinerhaken, die kann man verschieben an die Stellen, wo man sie braucht. Ich kann das Netz, ich kann hier auch was ganz lang reinspannen, ich kann hier was runterhängen lassen, also ich... Der Raum muss maximal variabel sein. So, das brauchen wir auch für die Therapie, weil jedes Kind auch unterschiedliche Bedürfnisse hat. Mhm. Und genau. Und hier ist es eben alles so ein bisschen kleiner und überschaubarer. So eine große Turnhalle würde jetzt zum Beispiel so kleine Kinder auch, manche zumindest auch ein bisschen überfordern. Ne? Genau. Haben wir da so. Und wir machen ja auch Ergotherapie. Wir sind jetzt auch neu. Also Ergotherapie haben wir schon immer gemacht, aber als Ergotherapie-Praxis sind wir jetzt neu zugelassen. Genau, dann gehen wir, da ist jetzt zum Beispiel, da ist eigentlich auch sehenswert, ist ein Spielzimmer drin, das sieht nochmal anders aus. Hier haben wir den Bauraum.
Ein Biber ist an der Tür.
Der Biber, der so gut bauen kann. Das war total süß. In diesem, wir haben dann, so war das, die Lilly, dieses Mädel, das da eben gesprochen hat, die hat mir dann den Impuls gegeben, wir machen einen Workshop zum Thema Raumnamen mit den Kindern der Mitarbeiterin. Weil ich ja cool. die Kinder, die Therapiekinder konnte ich da jetzt, das wär nicht gut gegangen, aber genau. Und dann, und ich habe ja sehr viele junge Mitarbeiterinnen, die eben auch noch kleine Kinder haben. Dann haben wir alle Kinder, die Lust hatten, zusammengetrommelt und haben dann einen tollen Workshop mit Waffeln backen und allem drum und dran und jede Menge Literatur aus der Stadtbücherei und haben dann einen ganzen Tag Workshop mit den Kindern gemacht und da sind dann eben diese Ergebnisse rausgekommen. Und da, wo eben die Ärztin übrigens, wo wir waren, da ist ja das Bild die Kamille dran und da hat diese kleine pfiffige Lilly dann auch gesagt, ach, hier ist die Frau Doktor, ja, dann müssen wir die Kamille nehmen, weil die Kamille ist ja gesund. Und Mama hatte vorher Magen-Darm gehabt und Kamillentee getrunken und dann ist das halt die Kamille geworden.
Sehr gut.
Na, und genau, hier, wo man eben bauen kann, da sind die, genau, der Biber kann halt super bauen, deshalb ist es hier der Biber geworden. Hier ist viel freie Fläche und das war auch etwas, was wir gerne haben. Das hatten wir früher auch nicht, dass wir jetzt den Therapieräumen immer...
einen quasi Abstellraum angliedern.
Passend angegliedert. Und dann kann aber auch jede Kollegin, ohne irgendwo in einem Therapieraum stören zu müssen, sich eben Material holen, wie es sie braucht. Wie früher hatten wir das in den Schränken, in den Therapieräumen.
Dann kam immer einer rein oder wollte dann doch nicht, verzichtet dann, doch auf das Hilfsmittel und so weiter.
Ja, ja, genau.
Dadurch, dass Sie jetzt hier, Sie hatten vorhin mal gesagt, diese langen Wartezeiten auf Termine, dass Sie hierhin umgezogen sind, verbessert sich die Situation dadurch?
So peu à peu. Also ich kann das jetzt nur langsam aufbauen. Ich habe hier jetzt im Juli und September zwei neue Vollzeitkräfte eingestellt. Die sind jetzt in der Einarbeitung. Wir haben ein Einarbeitungskonzept, das ist sehr wichtig, weil unsere Aufgaben schon sehr, ja, das lernt man nicht alles einfach an der Uni, da muss man sich auch reinentwickeln. Und ich darf auch niemanden und uns auch als Team nicht überfordern. Und jetzt haben wir zwei Vollzeitkräfte bekommen, jetzt kommen im Januar kommt noch mal eine neue Ergotherapeutin mit einer vollen Stelle. Ja, wir bauen das jetzt, also das ist hier noch nicht ausgelastet. Wir bauen das jetzt peu à peu eben weiter aus und dann auch diese Wartelisten.
Aber Sie sind doch 64 Jahre alt, da fängt man doch langsam an, sich Gedanken zu machen für die Zeit danach, oder?
Ja, ja, schon. Klar, mache ich ja auch. Das ist genau der Punkt eigentlich auch. Also es ist nicht schlau, etwas weiterzugeben, was nicht mehr gut funktioniert. Also ich mach das jetzt hier für die Frauen, die hier dann weiterarbeiten werden. Mhm. Ne? So, und ich sag mal so, wie wir das mal vor 35 Jahren angefangen haben und einfach ins kalte Wasser gesprungen sind, das machen halt auch nicht mehr alle. So, und ne? Das muss man anders machen. Und wir waren da ja, also da in dem Gebäude, das, was ja der Sparkasse gehört, wo wir vorher waren, da hätten wir auch nicht mehr ewig bleiben können. Das ist so vom Mietvertrag her. Ja, und das war eben einfach alles viel zu klein. Es war einfach viel zu klein und es waren auch schlechte Arbeitsbedingungen dann. Wir haben auch in unserem Beruf relativ viel, wir müssen sehr viel telefonieren, wir müssen sehr viel sprechen auch. Mhm. Und wenn man die Mitarbeiterin so auf dem Haufen sitzen und so ein bisschen, dann ist es furchtbar anstrengend.
Wie sind Sie aufs Hertie-Gebäude denn eigentlich gekommen?
Ja, jetzt bin ich tatsächlich durch meinen Bankberater bei der Volksbank gekommen. Ich habe dann irgendwann mit dem Herrn Senzig zusammengesessen und haben wir uns halt so unterhalten, wie geht es so weiter? Und sagen, ja, ich finde einfach nichts. Na, es gibt in Kastrop nicht so viele Möglichkeiten, aber ich habe Druck. Ich habe also auch diesen Druck, weil wenn ich plötzlich irgendwo raus müsste und muss dann was Barrierefreies suchen, ist das halt nicht so einfach. Ne? Und der wusste, dass hier Möglichkeiten sind. Und dann hat das aber eben auch noch eine ganze Weile gedauert, bis wir überhaupt die Idee kriegten, ja, okay, das ist umsetzbar, das ist machbar. Aber genau, so, da finde ich Kastrop auch immer sehr praktisch. Man kennt sich.
Und diese Altstadtlage ist für Sie vorteilhaft?
Ist super, ja. Also erstmal, wir waren ja jetzt auch nicht weit weg von der Stadt, das war ja auch alles gut. Ja, aber viele Familien sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Der Busbahnhof ist direkt in der Nähe. Auch die Situation, dass manche Eltern gehen ja auch dann, ne, jetzt zum Beispiel sind Kinder in der Therapie, die Eltern sind jetzt wahrscheinlich bei DM oder irgendwo einkaufen, erledigen kleine Einkäufe. Das ist jetzt natürlich noch praktischer geworden, ging vorher auch schon. Ja, und wir sind einfach so mittendrin und es zieht eben, muss man auch sagen, das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung für Kastrop-Rauxel, es zieht einfach auch nochmal viele Menschen in die Stadt nochmal mehr rein. Es kommen in der Woche, also auch wenn das hier jetzt gerade so nicht aussieht, aber es kommen fast 300 Familien jede Woche hier zu uns, mehr, manchmal auch mehrfach. Ne? Und vielleicht kann man auch ein bisschen was dafür tun.
Die sind ja dann zumindest schon mal hier. Ne?
Ja, also, die sind dann hier. Die müssen hier hin, ob sie wollen oder nicht. Die müssen am Buchladen vorbeilaufen. Vielleicht trinken sie auch noch mal irgendwo eine Tasse Kaffee zwischendurch. Ja. Und sehen, und das kann ich jetzt für mich auch sagen, dass ich ja dadurch, dass ich eigentlich meistens arbeite, ich ja selten eigentlich tagsüber in der Stadt unterwegs bin.
Und jetzt so,
wenn ich dann jetzt mal hier so aus dem Fenster gucke, denke, oh, ist ja ganz schön was los, erstaunlicherweise. Also nicht so,
nicht so viel wie in Dortmund
und auch nie muss ich, nach Kastrop, ich bin ja keine gebürtige Kastropperin, also als wir mit der Familie nach Kastrop gezogen sind, waren schon noch mehr Familien, hatte ich immer das Gefühl, unterwegs. Aber ja, gut, und wir müssen für diese Innenstadt muss man halt Lösungen finden. Ne? Und ich glaube nicht, dass die Lösungen noch irgendwelche Ladenlokale sind. Jedenfalls nicht mehr viel. Müssen wir andere Verwendungen für diese Gebäude eben finden und da finde ich, da macht jetzt Herr Hollenberg und seine Crew, die machen sich da jetzt schon eine Menge Gedanken und wollen eben dieses Haus auch, wollen das schon auch nochmal neu aufstellen.
Genau, Herr Hollenberg ist ein Schwede, dem gehört, er ist Teileigentümer dieser Immobilie hier.
Genau.
Ne? Und der vermietet und regelt aber auch viele Dinge mit den interessierten Pächtern und Mietern. Ja. Sie konnten mit dem ganz intensiv in der Vorbereitungsphase sprechen. Sie sind, was Sie brauchen, wie Sie sich das vorstellen.
Also jetzt nicht alles mit Herrn Hollenberg, sondern wir können ja mal da reingehen. Mit dem Herrn Gruner, der eben die technische Leitung sozusagen für dieses Gebäude hat. Also diese Immobilienfirma Lauer haben meines Wissens unterschiedliche Immobilien. Wenn ich das so richtig verstanden habe, tatsächlich eher immer so diese, nicht in den großen Playern in den großen Städten, aber in diesen mittleren Städten, wo sie solche Immobilien halt irgendwie besitzen. Und es ist auf jeden Fall jemand, der wirklich möchte, dass das jetzt hier, also dieses Haus auch angegangen wird. Hier ist natürlich auch Sanierungsstau, aber ne, so und ja, und hat sicherlich auch die Hoffnung, wenn wir hier jetzt sind, dass auch noch andere kommen. Und
ja, er hat mir gegenüber auch gerne bei. Genau, mir gegenüber im Gespräch über die Fassade, ich hatte ja gesehen, hier sind Gerüste, was wird da gemacht? Dann hatte ich angefragt bei Lauer und dann hat er sich irgendwann bei mir gemeldet, weil er war noch im Urlaub und so und was hat da ein bisschen gedauert, ist ja nicht schlimm. Und er hat mir gegenüber gesagt, er möchte gerne diese Immobilie halt weiterentwickeln. Ja. Und das wirkte nicht so, als natürlich muss er auch Geld damit verdienen, keine Frage, aber nicht so wie irgendein Heuschrecken-Investor, der einfach nur auf Rendite guckt und deshalb nicht viel reinsteckt. Und ich habe auch das Gefühl nicht, wenn ich hier mit Ihnen rumgehe. Und Sie hatten es in der Zusammenarbeit ja offenbar auch nicht.
Nee, gar nicht. Also ich kann wirklich sagen, auch die Mietkonditionen, das ist alles fair. Und also so. Ich bin auch nicht reich, das muss ich auch alles rechnen. Ne? Und wir haben sehr intensiv gerechnet. Ich habe viele Menschen, die mit mir rechnen und die ich vorher frage, ob das Sinn macht oder nicht, sonst hätte ich es auch nicht getan. Ne? Und wie gesagt, also das, ne, da war ich vorhin stehen geblieben, als ich eben dann meiner Idee mit diesem Lichtbild im Warteraum gezeigt habe, da sagte er, das ist eine tolle Idee. Das machen wir da vorne im Foyer auch. Also das, was jetzt im blauen Himmel da vorne hat, das ist gar nicht mein Bereich, das ist nicht mein Mietbereich. Das ist so eine allgemeine Verkehrsfläche. Und da hat er gesagt, da möchte ich jetzt auch so ein Lichtbild drin haben, dass die Leute schon direkt, wenn sie hier in die Etage schreiten, auch ein...
Genau, man kommt da von dem Treppenhaus, wo auch früher der Fahrstuhl außen angebaut war und dann geht man in so einen Raum, da denkt man, wo kommt das Licht hierher? Und dann guckt man nach oben, das ist halt auch kein natürliches Licht, aber man fühlt sich fast, als wäre da so ein Atrium oder so ein Dachfenster, ist aber gar nicht. Und das macht es freundlich irgendwie.
Ne? Und das sind Dinge, die hätte er, die müsste er nicht tun. Er kann auch normale LEDs da reinmachen oder wie auch immer. Ne? Und genau, und das so, und da gibt es so verschiedene Dinge, wo ich so festgestellt habe, nö, das ist ihm jetzt wichtig. Ne? Wollt ihr hier rein zum Spielen? Oh, wir gehen aber ganz schnell raus. Das ist gut. Mann, dann viel Vergnügen euch, ne?
Und wir, das war jetzt nicht nur der eine Flur, wir kommen jetzt wieder in den Hauptflur, da geht es auch
nochmal
rechts.
Jetzt gucken wir mal einmal, damit Sie sich noch ein bisschen orientieren können. Ja. Hier ist jetzt, wir haben auch noch...
Hier ist der Blick auf den Lambertusplatz, na, guck mal. Hier ist also die Münsterstraße, der Weltladen ist hier zu sehen, von der Caritas da unten und von St. Lambertus, genau.
Ja, genau. Und wir haben auch noch eine Psychologin, die ist jetzt allerdings in Urlaub, ich würde jetzt auch mal den Raum nicht... Dann, eine Psychologin und Kinderpsychotherapeutin. Die ist nicht bei mir angestellt, die ist selbstständig und hat aber hier auch ihre Räume auch gemietet und ist gerne mit uns zusammen hier. Ja, dann geht es hier weiter mit Therapieräumen.
Löwenzahn
und
Margarete.
Gänseblümchen.
Ach, das ist Gänseblümchen.
Gänseblümchen, okay. Da ist Beleg. Gucken wir einfach mal hier rein. Genau.
Hier sind sogar bodentiefe Fenster. Hier ist es sogar richtig Tageslicht hell. Also,
ja, ich hätte mir hier auch irgendwie unseren Wellnessbereich vorstellen können, aber wir haben ihn dann doch als Therapieraum genutzt. Ja, hier wird viel Diagnostik. Wir machen sehr viel Entwicklungsdiagnostik. Also bevor wir starten mit der therapeutischen Arbeit, machen wir gemeinsam mit der Kinderärztin die Entwicklungsdiagnostik. Das ist eine Aufgabe, die die Kinderärzte uns auch übergeben. Die verordnen das, diese Eingangsdiagnostik, damit wir...
Also der Kinderarzt macht beispielsweise bei der U6 oder so eine Beobachtung und sagt dann, das müssen wir uns genauer angucken. Genau. Der macht nicht in der U6 schon die Abschlussdiagnose, sondern... Das machen Sie dann erst hier praktisch.
Genau, der sieht, die Entwicklung läuft nicht regelgerecht, da sind verschiedene Dinge, die gefallen ihm nicht. Und dann gibt er eine Verordnung, Eingangsdiagnostik, interdisziplinäre Frühförderung heißt das dann. Und dann haben wir ein großes Stundenkontingent, wo die Kinderärztin und die verschiedenen Therapeutinnen wirklich über mehrere Stunden das Kind beobachten, Entwicklungstests machen und dann machen wir ein interdisziplinäres Team, wo wir dann darüber beraten, welche Unterstützung braucht dieses Kind. Und dann schreiben wir noch ein 16 Seiten eng beschriebenes Gutachten, genau.
Das braucht auch die Krankenversicherung.
Das braucht die Krankenversicherung, das brauchen die Kostenträger. Für die interdisziplinäre Frühförderung tritt sowohl die Krankenkasse wie auch zeitgleich der LWL als Kostenträger auf. Das ist nur bei der interdisziplinären Frühförderung, wo es so etwas gibt, dass zwei Kostenträger gleichzeitig da sind. Und Dann, genau, und dann schreiben wir einen sehr umfassenden Bericht. Und wo uns die Kinder, wo ich dann, als wir das anfingen damals, gedacht habe, naja, wer liest das denn? Wer liest heute noch 16 Seiten? Und dann sagt mir der Kinderarzt oder die Kinderärztin, ja, das ist meine Lieblingslektüre. Das, so viel kann ich in meiner Praxis niemals über diese Familie erfahren, wie Sie das erfahren, weil wir wirklich Zeit haben, eine umfangreiche Anamnese zu machen, auch die ganze Familiensituation uns beschreiben lassen, zu verstehen, in welchem Familienkontext wir und so weiter. So, und das, ja, so insofern sind die Kinderärzte da sehr dankbar drum und ist es auch wirklich, also es ist ein Meilenstein, muss ich wirklich sagen, in den 35 Jahren seit ungefähr 20 Jahren gibt es interdisziplinäre Frühförderung. Wir machen das seit 2017 als erste Einrichtung im Kreis Recklinghausen. Alle anderen wollten das nicht so gerne machen, aber ich wollte es unbedingt, weil ich das total sinnvoll für die Kinder finde. Und ja, und dann haben wir tatsächlich einen wirklich guten Überblick und wo wir immer drauf gucken, wir gucken nicht auf die, so sehr auf die Defizite, sondern wir gucken, suchen nach Ressourcen. Was kann das, wo sind die Entwicklungspunkte, wo man ansetzt, was kann das Kind schon und welche Ressourcen hat die Familie? Und damit weiterzuarbeiten ist deutlich effektiver, als zu versuchen, irgendwie das Defizit auszumerzen. Warum? Ja, weil es gibt ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kind mit einer körperlichen Beeinträchtigung, wenn wir sowas jetzt mal nehmen, ne? So, ja, das Kind hat große Schwierigkeiten, sich zu bewegen, ne? Dann ist es natürlich auch schön und wichtig für das Kind, dass es seine Bewegungsmöglichkeiten verbessert. Aber ich kann gleichzeitig, aber wenn ich immer nur den Fokus auf das richte, was nicht gut funktioniert, was so anstrengend ist, was so schwierig ist, wird das Leben an sich ziemlich schwierig, ziemlich anstrengend. Und wenn ich aber auch mal dahin gucke, was läuft denn gut? Was geht mir locker von der Hand? Das beflügelt so sehr und fördert das Selbstbewusstsein so sehr, dass dann auch, wie von selbst, die schwierigen Dinge auch besser funktionieren.
Ist das so?
Das ist so. Das verspreche ich
Ihnen. Ist das ein psychischer Effekt?
Das ist ein psychischer Effekt. Und den müssen wir unbedingt nutzen. Der ist auch, wenn wir können da auch auf unsere Gesamtweltlage meinetwegen gucken. Das Prinzip muss eigentlich immer das Gleiche sein.
Okay, das kommt mir jetzt so vor. Ich werfe mir einen Stein auf den Fuß, mein Zeh tut weh, aber dann gucke ich erstmal, dass meine Hände gut arbeiten können. Das wirkt irgendwie erstmal so widersinnig.
Ja, aber genau, aber ich kann mir auch sagen, ja, meine Hände funktionieren. Ne, und ich mache was mit meinen Händen. Also es ist jetzt natürlich das Beispiel.
Blödes Beispiel.
Ne, aber es ist schon so. Also wenn ich mich ewig nur abkämpfe an dem, was so schlecht läuft.
Ist immer mit Frusterlebnissen
auch immer, verbunden. Ist immer Frust und zum Schluss laufe ich wie so ein Kloß durch die Gegend und denke, das Leben ist ja eigentlich schlimm. Ich sage Ihnen mal interessant, also am Samstag ist hier noch jemand gekommen und hat hier so, zeige ich Ihnen gleich, so ein Stückchen IKEA-Küche aufgebaut, was wir auch für die Kinder, für die Therapie brauchen. So, der hatte dann gelesen, Zentrum für Kindesentwicklung, und dann fing er an, die Küche aufzubauen, die ganz hübsch geworden ist, sagt er, ja, die ist ja sowieso bald kaputt. Kinder machen ja immer alles kaputt. Nein. Die Küche, die wir bis jetzt hatten, wir hatten vorher auch schon eine Kinderküche, die Küche, die wir bis jetzt hatten, ist 25 Jahre alt und die steht nur deshalb hier nicht mehr, weil sie einfach in diesen Raum nicht mehr reinpasst. Na? So, wenn ich mit diesen, und das ist für die Weltgeschichte wichtig, wenn ich mit so einer Haltung an alles drangehe, wenn ich auch drangehe und sage, Castrop-Rauxel ist scheiße, ja, ne, so, ich nehme mal an, dass Sie das nicht verwenden.
Wieso, so reden aber, wir doch hier.
Ja, Castrop-Rauxel ist scheiße, ja, ich bin in Castrop-Rauxel gelandet, ich habe mir das nicht ausgesucht, das ist so passiert. Ne? Und jetzt kann ich immer weiter sagen, Castrop-Rauxel ist scheiße. Oder ich kann sagen, wissen Sie was, hier passiert was mit dem Haus und ich bin diejenige, die das anregen wird, dass diese bescheuerten Blumenkübel, die da alle so ömmelig davor stehen, die wird es, wenn da die Fassade ist, hier so nicht mehr geben, werde ich dafür sorgen, dass die neu kommen. Hier
gibt das sind so mit Waschbetonplatten verkleidete...
Ja, die sind alle Ölli, da ist keine Pflanze mehr drin, die funktioniert. Und dienen eigentlich nur dazu, dieses Glasüberdach zu schützen, damit da kein Dödel dagegen fährt und so. Ne? So, die sehen einfach, das ist schlecht. Und der da...
Jetzt gucken wir rüber.
Gucken wir rüber da zu dieser Blumenampel. Da bin ich auch dabei. Das ist tatsächlich das, wo unser Schild runterhängt. Ne? Das macht einen solchen Unterschied. Ich kann mich darüber beklagen, dass die Innenstadt scheußlich ist, oder ich kann sagen, weißt du was, eine schöne Blumenampel hilft. Die hilft. Für irgendwas hilft die. Ja? Und so gehe ich ans Leben dran. Deshalb mache ich mit 64 auch noch solche Sachen.
Aber das hat mir der Eigentümer auch gesagt, dass er zum Beispiel da am Fahrstuhl auch irgendwas mit Bäumen oder sowas machen will und die Eingangssituation verschönern möchte. Ja, das scheint auch Teil des Konzepts
zu sein. Das ist Teil des Konzeptes. Wir wollen, dass das schön ist. Also das hat er mir, so hat er mich auch geworben sozusagen. So, dann machen wir das auch alles schön und ich denke, das wird er auch tun. Na? Und ich habe dann gesagt, ich finde die Blumenkübel blöd. Und dann hat hier der Hausmeister, der sagte, ja, aber ich kann keine Blumen gießen, das können Sie echt vergessen. Das, ne, ist okay, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Ne? Aber sowas macht einen feinen Unterschied. Und ich glaube auch, dass die Leute das brauchen, die hier leben, damit sie nicht so versinken. Und ich bin ja jetzt eigentlich aus der Therapie gekommen. Und diese Kinder und auch diese Familien, die Kinder mit Beeinträchtigung haben, die brauchen das, dass man auf was Positives guckt. Sonst können wir eigentlich einpacken. Ne? So.
Sie packen ja gerade erst aus. Sie sind jetzt seit ein paar Wochen schon hier und am Mittwoch wird das so ein bisschen offiziell gefeiert. Oder was haben Sie vor?
Ja, genau. Am Mittwoch kommen Leute, mit denen wir schon Ewigkeiten zusammenarbeiten, Leitungen aus Kindergärten, Kinderärzte, hoffentlich, mal gucken, und Jugendamt und LWL und ja, so mit denen wir ganz viel zu tun haben und auch die hier mitgebaut haben. Das war auch manchmal ein bisschen herausfordernd, aber auch ganz schön eigentlich. Und wollen das jetzt einfach einweihen. Und wir haben ja eben in diesem Jahr am 8. August 1990 sind wir da an der Wittnerstraße 53 ja gestartet. Das war jetzt, der 8. August war nicht zu stemmen hier, aber das fällt ja jetzt glücklich zusammen sozusagen, dass wir hier jetzt angekommen sind. Und der 8.10. und der 8.8., das geht ja noch, das kann man, glaube ich, noch feiern. Und dieses 35-jährige Jubiläum, wo auch die Frau Zirkel, mit der ich ja 30 Jahre zusammen gemacht habe, ich habe es ja nicht immer alleine gemacht, 30 Jahre habe ich es mit Frau Zirkel zusammen gemacht, das war sehr cool. Und die ist aber jetzt eben dann, kurz vor Corona, ist sie dann in den Ruhestand gegangen, aber war sie auch schon 68.
Zum Feiern haben Sie sie eingeladen.
Zum Feiern und auch, weil sie einfach auch ein Stück, also auch sie hat einen großen Anteil an dem, was jetzt hier ist, weil wir hätten das ja, also es war manchmal so herausfordernd, weil das mit Kostenträgern und so alles nicht selbstverständlich war. Wenn wir das alleine gemacht hätten, hätten wir es wahrscheinlich nicht hingekriegt. Einfach schon alleine, um sich seelisch immer zwischendurch aufzubauen. Ja, wenn es so richtig blöd lief, dann war einer unserer Sprüche war immer, auch weißt du was, wenn nichts mehr geht, verkaufen wir Pommes. Pommes gehen immer. So, damit haben wir uns immer unseren Plan B hervorgeholt. Ne?
Cornelia Schkudleck sagt das und die hat jetzt einen Anruf und darum beenden wir jetzt aber unser Gespräch an dieser Stelle. Ja. Ganz herzlichen Dank, herzliches Glück auf. Toll finde ich, dass Sie das große Ganze im Blick haben, nicht nur Ihre eigene Praxis oder Ihr Zentrum für Kindesentwicklung, sondern eigentlich irgendwie auch Wohl und Wehe der Altstadt.
Ja.
Und wir blicken jetzt hier auf die um 13 Uhr klingelnde, läutende Lambertuskirche und ich sage ganz herzlich vielen Dank.
Gerne, gerne.
Unsere Aufnahme mit Cornelia Schudleck war vom 6. Oktober 2025, also von Montag. Wir haben sie ausgestrahlt am 7. Oktober und am 8. Oktober, sprich am Mittwoch, feiert das Zentrum für Kindesentwicklung offiziell seine Eröffnung. Nicht nur 35 Jahre Zirkel und Schudleck, sondern inzwischen auch Zentrum für Kindesgesundheit im neuen Räumen. Aus unserem Podcast-Studio rufen wir ein lautes herzlichen Glückwunsch rüber über den Lambertusplatz ins Castrop City Center und sagen von hier aus Glück auf.
Podcast, das Spezial.